Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Und zu Gast ist der Verleger, Autor und Kulturmanager Haldor Gudmundsson. Herzlich willkommen, Herr Gudmundsson.
Dankeschön.
Wir sind hier auf der Buchmesse in Frankfurt. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen. Und der Mann, der den Auftritt Norwegens auf der Messe in Frankfurt organisiert, ist ein Isländer, nämlich Haldor Gudmundsson. Sagen Sie, wenn Sie jetzt hier die norwegische Literatur präsentieren in Deutschland, nehme ich an, dass Sie Norwegisch sprechen, Deutsch sowieso, das wussten wir vorher, auch noch Isländisch natürlich. Welche Sprachen sprechen Sie noch?
Nicht so viele dazu. Klein bisschen Französisch, aber wir bleiben bei diesen und natürlich dem Englischen. Mein norwegisches...
Und Dänisch?
Ein Dänisches mit isländischem Akzent. Dann glauben die Norweger, ich versuche Norwegisch zu sprechen. Denn Dänisch und Norwegisch sind ja im Grunde genommen schriftlich gesehen fast die gleiche Sprache. Isländisch ist eigentlich das Latein des Nordens, weil wir sozusagen die Sprache noch sprechen und verstehen und lesen können, die vor 800 Jahren die gemeinsame Sprache von Norwegen, Dänemark und Island war. Die blieb dann bei uns hängen, weil wir so isoliert und arm und weit weg von allem waren, während das Norwegische und das Dänische, Schwedische sich anders entwickelt haben. Deswegen haben wir die Situation, diese drei verstehen einander, aber Isländisch muss man lernen.
Isländisch, das Latein des Nordens. Es ist ja schön, dass er für einen Kulturvermittler wie Sie dann wirklich von großem Vorteil.
Das ist schon ein Plus, aber es ist auch einer der Slogans, den ich 2011 verwendet habe, als Island Gastland der Buchmesse war.
Deutschlandfunk Kultur, heute von der Buchmesse in Frankfurt. Ehrengast in diesem Jahr ist Norwegen und der Isländer Haldor Gudmundsson leitet den Auftritt des Ehrengastes auf der Messe. Wie sind Sie denn zu dieser Aufgabe gekommen, Herr Gudmundsson?
Das wundert mich eigentlich auch, aber die Norweger haben mich vor einigen Jahren angesprochen, da hatten sie sich schon beworben und eigentlich schon den Auftrag bekommen. Und sie haben eine wunderbare Organisation, die dahinter steht, die heißt NORLA, das ist Verkürzung für Norwegian Literature Abroad. Und die fördert seit 40 Jahren die norwegischen Bücher im Ausland. Und diese Organisation ist natürlich für den gesamten Gastlandauftritt verantwortlich, wollte aber einen erfahrenen Mann ins Boot holen. Für mich war das natürlich eine große Ehre, wenn man schon von einem anderen Land gefragt wird. Also als Verleger wird man ja fast nie von anderen Ländern gefragt, denn wir sind ja sprachbegrenzt sozusagen. Die Buchbranche ist sprachbegrenzt. Naja, aber bei den Norwegern und Isländern ist eine enge Verbindung.
Sie sagen das so bescheiden. Sie haben ja eben den Auftritt Islands 2011 organisiert und der gilt ja bis heute noch als einer der besten überhaupt, der stattgefunden hat. Deswegen hat man sie wahrscheinlich sehr gerne genommen. Wie gut kannten Sie sich denn damals schon mit der norwegischen Literatur aus?
Ein bisschen habe ich mich ausgekannt, weil ich in den 90er Jahren als isländischer Verleger mehrere norwegische Autoren gemacht habe. Und ich kann mich natürlich auch gut an die Zeit hier erinnern, auf der Frankfurter Buchmesse in den 90er Jahren, als Jostein Gaarder zum Beispiel mit seinem Buch Sophies Welt eigentlich das gesamte internationale Verlagswesen geändert hat. Denn plötzlich sahen die internationalen Verlage, ach, da kommt was aus dem Norden, was wir uns anschauen müssen. Und dann 94, 95 war es das meistverkaufte Buch hier auf der Messe und überall in der Welt, sogar noch vor der Bibel. Und das hat dann bedeutet, die Verlage fingen an, sich umzuschauen nach norwegischer Literatur. Einige der Autoren aus dieser Zeit kenne ich weiterhin, mit denen habe ich gearbeitet. In andere Sachen habe ich mich dann einarbeiten müssen, was auch eine große Ehre ist. Also erstens eine Ehre, dass man von einem anderen Land gefragt wird und zweitens, dass man auch die Möglichkeit hat, sich in eine andere Kultur, eine andere Literatur einzuarbeiten. Glücklicherweise gab es natürlich...
Sind Sie dann auch erstmal nach Oslo gezogen?
Ja. Vor 2,5 Jahren bin ich dann nach Oslo gezogen. In den 90er Jahren kam Oslo mir, jetzt sind nicht so viele Norweger zugegen, kam Oslo mir als eher eine verschlafene Stadt vor, sogar wenn ich aus Reykjavik kam. Aber dann hat sich da sehr viel entwickelt in den letzten 20 Jahren. Es ist eine mögliche Großstadt, da wird unglaublich viel gebaut und sehr viel Kulturelles unternommen. Also man ist gerne da.
Kann man denn sagen, dass Island und Norwegen auch dadurch verbunden sind, dass in beiden Ländern auch das Buch und das Lesen und die Literatur überhaupt so als ein hohes Kulturgut gelten?
Ja, da gibt es viele Ähnlichkeiten. Es gibt nicht nur diese sprachliche Verwandtschaft, es gibt auch eine historische Verwandtschaft. Man muss ja sagen, im 9. und 10. Jahrhundert wurde Island von Norwegen besiedelt. Und im 13. Jahrhundert schrieben die isländischen Autoren, die auch die Saga schrieben, da schrieben sie die Geschichten der norwegischen Könige aus diesem Mittelalter. Das heißt, es gibt auch eine Kultur, eine literaturhistorische Verbindung, die wichtig ist für beide Länder und die auch ein bisschen erklärt, wieso man das überhaupt machen kann, so eng zusammenzuarbeiten, bei einem Auftritt, der ja per Definition ein Auftritt für das Land, also ein bisschen ein nationalistischer Auftritt ist.
Wer liest denn mehr, Isländer oder Norweger?
Ja, jetzt muss ich hingegen zugeben, dass die Norweger die Isländer überholt haben.
Nein.
Die Norweger lesen inzwischen, nach den letzten Untersuchungen, die ich gesehen habe, über 15 Bücher im Durchschnitt pro Jahr. Also der Durchschnittsleser 15,5 genau genommen. Und stellen Sie sich vor, wenn jetzt einige von denen von Knausgård sind, dann sind wir schon bei 20.000 Seiten ohne weiter überlegen.
Der Norweger hat einfach viel Zeit, offenbar.
Ja. Es gibt, man muss dazu natürlich auch eine Erklärung hinzufügen. Erstens gibt es in all den nordischen Ländern, hat die Literatur noch immer einen hohen Stellenwert. Und Norwegen, so wie Island, waren noch sehr lange Kolonien. Als man dann endlich erst im 19. Jahrhundert die Norweger und die Isländer noch später, 100 Jahre später, sich der Selbstständigkeit nähert und sich selbst zu präsentieren versucht, dann sucht man natürlich auch eine Identität. Und im 19. Jahrhundert, dann ging diese Identitätsfindung über die Literatur, über die großen Autoren. Und man stelle sich vor, eigentlich europäisch gesehen ist Oslo im späten 19. Jahrhundert eine Provinz. Aber kulturell, kunstgeschichtlich gesehen ist es ja unglaublich, wer da alles am Arbeiten war. Da war ja Henrik Ibsen, da war der Komponist Grieg, nicht viel später der Maler Munch und so weiter. Also es war unglaublich viel los. Und in dieser Situation kriegt die Literatur einen sehr zentralen Stellenwert, auf den sich die Leute dann beziehen, wenn sie die Frage beantworten sollen, wieso bin ich Norweger oder wieso bin ich Isländer, dann geht es sehr viel über die Literatur und das hat lange überlebt.
Ja, das scheint eine Tradition zu sein, die bis heute wirkt. Und wo Sie gerade so engagiert über Norwegen und Norwegens Geschichte und Kultur gesprochen haben, kann ich verraten, dass Herr Gudmundsson vor dem Gespräch, als wir noch Backstage waren, auch sagte, wir sind ja Ehrengast in diesem Jahr. Und ich sagte, wer ist jetzt wir? Und er sagte, na, wir Norweger.
Das ist nicht ganz unproblematisch, besonders mit meiner Familie, die in Reykjavik wohnt. Und dann sage ich ab und zu, ich fahre jetzt zu Hause nach Oslo. Das funktioniert nicht ganz so. Aber ich glaube, in 3 Monaten bin ich wieder in Island und werde mir das dann wieder abgewöhnen.
Was war Ihnen denn besonders wichtig jetzt hier für diesen Auftritt des Ehrengastes Norwegen in Frankfurt?
Das Wichtigste ist immer die Literatur und dass man Übersetzungen hinbekommt und dass man es schafft, die deutschen Verlage, aber auch die internationalen Verlage, wir sind auf einer internationalen Buchmesse, nicht zu vergessen, dass man wirklich versucht, die zu überzeugen, sich für Literatur aus diesem Land zu engagieren, sie sich anzusehen. Wir müssen natürlich Übersetzung fördern, wir müssen Präsentationen machen, wir müssen Verleger nach Norwegen, nach Oslo, Bergen und auch den anderen Städten einladen, damit sie wirklich einen Bezug zur norwegischen Literatur bekommen. Das war jetzt nicht ganz schwierig, weil sie ja einige norwegische Autoren schon sehr bekannt sind hier in Deutschland, aber wir müssten natürlich neue Stimmen hinzubekommen. Und jetzt sieht es so aus, dass es dieses Jahr 230 neue Übersetzungen aus dem Norwegischen gibt. Davon über 80 Autoren, die bisher noch nicht übersetzt wurden.
Das ist doch immer ein Erfolg.
Ja, das ist natürlich die Hauptsache. Eine andere Dimension will ich noch ganz kurz erwähnen, denn die haben wir hinzugefügt und die ist relativ neu in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit dem deutschen Buchhandel zusammen. Die deutsche Buchhandlung, das vergisst man manchmal, haben eine sehr wichtige Position. Sie sind Kulturzentren in vielen, besonders der kleineren deutschen Städte. Sie sind der Ort, wo dann die spannenden Veranstaltungen sind, die Lesungen und so weiter. Und wir behandeln sie, als ob sie Verleger seien. Wir nehmen sie mit, wir laden sie ein, wir zeigen ihnen Oslo und Norwegen und dann haben sie eine ganz andere Beziehung.
Sie haben also Buchhändler nach Norwegen eingeladen.
Ja, ja. Und dazu gibt es noch eine kleine Hinzufügung, denn der norwegische Gastlandpavillon, wo ich Sie nur auffordern kann, mal dahin zu gehen im Forum hier auf der Messe, besteht aus Büchertischen, die gleichzeitig Fantasiemöbel sind. Also ganz ungewöhnliche Skulpturen fast. Und diese Skulpturen werden in den deutschen Buchhandlungen weiterleben. Die werden dann in die deutschen Buchhandlungen verschenkt. Anstatt dass der Pavillon einfach abgerissen und entsorgt wird, leben diese Sachen weiter in den deutschen Buchhandlungen.
Ein nachhaltiger Messeauftritt.
Hoffen wir, ja.
Heido Gudmundsson ist zu Gast auf unserer Buchmessenbühne in Frankfurt. Er wurde 1956 in Reykjavik geboren und ging dann aber im zarten Alter von 7 Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland, nach Bonn, damals Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Warum, was hat Ihre Eltern nach Deutschland gezogen, Herr Gudmundsson?
Ja, mein Vater war nicht Diplomat, wie man immer denkt, wenn man in den 60er Jahren als Kind schon hier war. Nein, er war Arzt und hat in Bonn Pathologie und Neuropathologie studiert. Und deswegen waren wir 5 Jahre da mit der Familie. Und von 7. bis zum 12. Lebensjahr, das sind ja sehr wichtige Jahre, die einen auch irgendwie sehr prägen. Dann bleibt auch die Sprache ein bisschen hängen. Es war eine schöne Zeit. Ich habe es noch geschafft, im Beethoven-Gymnasium in Bonn zu sein. Das wird, glaube ich, in Ansichten eines Clowns einmal erwähnt.
Ach ja.
Das war noch das alte Deutschland, also das Deutschland der frühen 60er Jahre, wo man nicht die Erlaubnis hatte, DDR zu sagen zum Beispiel, sondern nur sowjetische Besatzungszone. Und
mal sogenannte DDR.
Nein, und es gab auch keine Mädchen in der Schule. Es war schon ein anderes Land damals, eine andere Kultur.
War denn Island damals moderner?
Ja, das muss man schon sagen. Also einfach, wenn ich dann zurückkam mit 13, wurde man ja als Teenager fast gemobbt. Ich stand ja immer auf, wenn die Lehrer mich ansprachen. Das fanden die Isländer unglaublich lustig. Und ich habe sie auch gesiezt, was man in Island nie tut und seit einem halben Jahrhundert überhaupt kein Mensch mehr kann.
Waren Sie denn froh, als Sie dann nach 5 Jahren wieder zurück konnten nach Island?
Nein, ich wollte absolut in Deutschland bleiben. Das können Sie sich vorstellen, im 13. Lebensjahr, man hat alle seine Freunde da. Und das war ja nicht so damals, dass man immer hin und zurück geflogen ist. Also wir waren einmal in den 5 Jahren in Island. Ich kannte nur meine Großeltern beiderseits und habe so ein bisschen auch an Großeltern isländisch gesprochen, als ich zurückkam. Und wirklich keine Beziehung zu meinen Gleichaltrigen gehabt. Wäre also gerne in Deutschland geblieben.
Wir haben ja nun gelernt, nicht nur die Norweger, auch die Isländer lesen sehr viel. Welche Bücher waren denn für Sie wichtig und prägend in Ihrer Kindheit und Jugend?
Als ich noch in Deutschland war, war es natürlich wie für alle Jungs in Deutschland damals noch. Das war Karl May, den man gelesen hat. All die 20 Bände oder was das noch immer war, mit Old Shatterhand und denen. Und dann sozusagen ab 14, 15 in Island habe ich dann so langsam angefangen, ganz andere Bücher zu lesen, auch Literatur zu lesen. Und darunter den isländischen Autor Halldór Laxness, der unser bekanntester Autor ist und unser einziger Nobelpreisträger.
Und offenbar auch Heinrich Böll, weil Sie gerade Ansichten eines Clowns erwähnten.
Ja, das musste man ja in Bonn, Köln. Ne? Gehört dazu.
Sie haben dann Literaturwissenschaft studiert. Mit welchem Ziel? Was wollten Sie denn damit machen?
Wenn man in diesem Alter überhaupt Ziele gehabt hätte. Also ich interessierte mich sehr für Literatur. Ich habe zwar immer meiner Familie gesagt, ich würde Kernphysik studieren, weil das passte eigentlich ein bisschen besser ins Familienbild. Aber ich habe mich dann ab 16, 17 eigentlich am weitaus meisten für Literatur interessiert. Habe sie dann studiert, erst in Island und dann in Dänemark. Vielleicht habe ich irgendwann das Ziel gehabt, dann an eine Universität zu gehen oder was auch immer. Aber ich wurde schon im letzten Jahr mein Studium an einem isländischen Verlag angeworben und habe mich dort dann hingesetzt, Tag nach dem Studienbeendung, und bin Verleger geworden.
Und mit 28 schon Verlagsleiter.
Ja. Ja, die Verlagsleiterin ist am gleichen Tag, wie ich anfing, gegangen. Also gab es keine Alternativen.
Hatte aber nichts mit Ihnen zu tun.
Nee, nicht in einem Tag. Ne?
Wie sah denn die isländische Literaturszene damals aus? Das war 1984, ne? Ja, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Es war eine unglaublich spannende Zeit in der isländischen Literatur. Es kam eine neue Generation von Autoren. Es kam eine sehr schöne, starke erzählende Tradition. Das waren auch teilweise mein Freundeskreis aus dem Gymnasium. Das sind Autoren, die noch immer viel übersetzt werden und die bekannt sind. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, sie als Verleger sozusagen begleiten zu können. Das heißt, mit den Manuskripten zu arbeiten und mit diesen Autoren dann weiter auch in die Welt zu gehen. Also das sind dann Autoren wie Einar Már Guðmundsson, der für sein Buch Die Engel des Universums, das sehr viel übersetzt wurde, auch ins Deutsche. Das ist der Autor Einar Kárason, der auch hier viel in Deutschland erschienen ist. Es sind also viele dieser Autoren, die waren damals in meinem Alter und fingen eigentlich an zu schreiben. Und das ist natürlich für einen Verleger ein Traum, wenn man so etwas mit sich bringen kann. Und vielleicht ist es auch das, was Verleger schaffen können. Das heißt, sie begleiten ihre Generation 20, 25 Jahre und dann haben sie die Neugier verloren und sollten was anderes machen.
Das haben sie dann ja auch getan. Ja. Sie sollen aber ein ausgesprochen erfolgreicher Verleger gewesen sein. Auch wenn es Ihnen jetzt sehr widerstrebt, loben Sie sich doch mal ein bisschen.
Wir sind ein ziemlich großer Verlag geworden nach isländischen Maßstäben. Wir haben um die 200 Titel im Jahr verlegt, hauptsächlich Belletristik, aber auch Sachbuch und Lehrbücher und Kinderbücher und so weiter.
Und als Sie anfingen, waren es wie viele?
Da waren es um die 20.
Ah.
Und ein Teil dieser Arbeit, auf die ich dann auch wirklich stolz bin und die noch immer in mir lebt, das war dann die Auslandsarbeit. Das heißt, die Arbeit, die isländische Literatur auch im Ausland bekannt zu machen. Und das wurde damals nicht viel gemacht.
Aber der Verleger Halldór Guðmundsson hat das dann geändert. Die Sendung im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur kommt heute von der Buchmesse in Frankfurt. Zu Gast ist der Verleger, Kulturvermittler und Autor Halldór Guðmundsson. Also Verleger hatten wir, Ehrengast, Island, Buchmesse. Diesen Auftritt haben Sie organisiert vor 8 Jahren. Und dann haben Sie wieder was anderes gemacht. Dann haben Sie nämlich die Direktion des Opern- und Konzerthauses Harpa in Reykjavik übernommen. Also ja, dem Ingenieur ist nicht zu schwör, dem Halldór offenbar auch nichts.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, 5 Jahre die Harpa leiten zu dürfen. Es ist ein großartiges Haus, ein Konzerthaus, das mitten in der Krise fertiggestellt wurde, von 28.000 Quadratmetern, also mit 4 großen Sälen. Ein wirklich tolles Haus. Die Fassade wurde von dem Künstler Ólafur Eliasson gestaltet, der in Berlin lebt. Und das Haus erhielt dann auch den Europäischen Architekturpreis Mies van der Rohe. Die höchste Auszeichnung, die eigentlich den Architekten überhaupt, die sie überhaupt bekommen können. Da mitzumachen 5 Jahre lang, das war natürlich nicht immer ganz leicht, wie es halt bei solchen Häusern ist, die immer unterfinanziert sind und die viel mehr leisten sollen, als sie überhaupt können. Aber es war auch eine tolle Sache, weil es in einem Sinne mit dem Gastlandauftritt zusammenhängt. Der Gastlandauftritt wurde ja beschlossen im Frühjahr 2008, ganz kurz vor der Finanzkrise. Im Oktober 2008 ist Island bankrott gegangen. Das gesamte isländische Bankwesen in 3 Tagen. Und eine Woche nachher war Buchmesse. Und da musste ich also hin mit diesem frischen Vertrag und zu sagen, ja, das kriegen wir jetzt hin mit der Buchmesse. Und erzählte den Leuten dann nicht, dass ich Euros auf den schwarzen Markt kaufen musste, um überhaupt das Hotel zu bezahlen. Keine Bankkarte funktionierte. Es war ein heilloses Durcheinander.
Es gab einen Schwarzmarkt für Euros in Island.
Ja, ja. Die isländische Krone ist ja mit 45% in 2 Tagen abgestürzt. Aber was ich damit sagen wollte, der Gastlandauftritt war dann Teil eines Versuches, für das Land zurückzukommen, aus den Tiefen der Finanzkrise, sich wieder vorzustellen, und zwar mit der Tradition seiner Literatur und Kultur. Und in dem Sinne war es ja auch mit der Harpa verwandt. Denn dieses Haus wurde auch mitten in der Krise gebaut. Und da waren natürlich sehr viele Leute kritisch. Was baut man jetzt ein riesen Konzerthaus mitten in der Finanzkrise? Nachher ist man natürlich glücklich, dass das Gebäude da steht und nicht ein riesiges Loch, wie es auch hätte kommen können. Und irgendwie war es dann doch spannend, nach dem Gastlandauftritt, jetzt nicht 2012 als kleinster Verleger vom kleinsten Land der Welt zurück wieder nach Frankfurt zu kommen, sondern etwas ganz anderes zu probieren.
Aber das ist ja schon ein Wechsel von der Literatur zur Musik.
Ja, das war schon.
Haben Sie sich die dann genauso wie mal eben die norwegische Literatur dann auch mal eben schnell angeeignet, das Repertoire?
Ja, wenn man so ein Haus leitet, dann hat man nicht unbedingt die Gesamtverantwortung für das Programm. Also ein Sinfonieorchester, das isländische Sinfonieorchester wohnt in der Harpa, die isländische Oper wohnt in der Harpa. Sie haben ihre eigene programmatische Leitung. Ich habe mich immer Oberhausmeister genannt. Also das war natürlich auch Management. Damit kennt man sich aus. Und vielleicht waren die auch froh, jemanden zu haben, der nicht in irgendeine musikalische Clique oder Richtung eingebunden war, sondern ein bisschen von außen den ganzen Betrieb angegangen ist.
Aber ich finde, man sieht so ein bisschen, also Verleger und Organisator des Buchmesseauftritts eines Gastlandes und jetzt Leitung dieses Konzert- und Opernhauses Harpers, also das Vermitteln von Kultur scheint Ihr großes oder eines Ihrer großen Talente zu sein.
Das ist sicher meine Hauptleidenschaft gewesen durch die Jahre, abgesehen vom Schreiben, was mir doch immer am wichtigsten war und woran mir am meisten lag. Aber dazu muss man dann auch die Zeit finden zwischen all diesen anderen Aufgaben.
Und die haben Sie ja offenkundig mal gefunden, als Sie eben über Islands Nationaldichter Halldór Laxness eine fast 1000-seitige Biografie geschrieben haben, die mit dem isländischen Kulturpreis, ich habe jetzt das nicht parat, wie der genau heißt, Literaturpreis ausgezeichnet worden ist, auch auf Deutsch erschienen. Was fasziniert Sie denn an Laxness?
Ich fand es unglaublich schön, das machen zu können. Ich habe 3 Jahre nur an dieser Sache, an diesem Buch gearbeitet, aber ich hatte natürlich auch vorher mich viel mit dem Laxness beschäftigt. Ich habe ihn ja auch noch getroffen. Was auch ganz toll war als junger Student. Da schrieb ich gerade über ihn, also irgend so eine kleine Aufgabe, und dann dachte ich, der Autor lebt ja hier 20 Kilometer weg, ich gehe den doch mal besuchen. Sowieso, das ist ja Island, der hat auch meine Großeltern gekannt, so kompliziert ist es dann auch wieder nicht. Aber dann hat man das Vergnügen und auch die Ehre, mit einem Autor zusammenzusitzen, der die Generation von Brecht und Hemingway ist und der sie beide gekannt hat und der also aus einer ganz anderen literarischen Welt des 20. Jahrhunderts stammt. Das hat mich immer an ihm fasziniert, dass er das ganze 20. Jahrhundert miterlebt hat, 1902 geboren und 1998 gestorben, und dass er immer sehr engagiert war, also immer politisch interessiert, er wollte immer mitmachen, er wollte mit dabei sein. Er ist in seinem jungen Alter, in 20er Jahren, überall rumgereist, war schon 21 in Deutschland. Er war 25, dachte er, das Schönste, was man machen könne, um der Welt seine Geschichten zu erzählen, wäre, zum Film zu gehen. Also war er 3 Jahre in Hollywood, glücklicherweise für die isländische Literatur total erfolglos, und kam dann zurück, um Romane auf Isländisch zu schreiben. Und blieb auch eine Zeit lang in den späten 30er Jahren Sowjetsozialist, hat das alles mitgemacht. Und das sind 60 Bücher, Romane, Gedichte, Theater, alles Mögliche. Und das gibt eine ganz tolle Möglichkeit, das 20. Jahrhundert zu spiegeln und gleichzeitig Island, dass er im 20. Jahrhundert in 50 Jahren eine Entwicklung durchmacht, für die andere Länder, zivilisierte Länder, 300 Jahre hatten.
Sie haben dann, glaube ich, auch noch eine Kurzbiografie über ihn geschrieben zu seinem 100. Geburtstag. Dann haben Sie noch eine andere Biografie geschrieben, Gunnar Gunnarsson. Und zumindest auf Deutsch Ihre 2 jüngsten Bücher, Wir sind alle Isländer und Mamutschkas Lebensrezepte, sind wenn man so will, auch Biografien von anderen Menschen. Also ich habe so das Gefühl, da ist auch so wieder der Haldor Gudmundsson, der sich in den Dienst anderer Menschen stellt und einer Vermittlung von Erfahrungen für andere.
Da ist sicher was dran. Also nachdem ich dieses 800 Seiten über Laxness geschrieben hatte, dann sagte ein Freund zu mir, wie tragisch, du bist der Spezialist in dem Leben eines anderen. Und das sind Biografen immer, aber es waren auch ein bisschen literarische Versuche.
Haldor Gudmundsson, Spezialist im Leben von anderen. Es ist Buchmesse in Frankfurt, Deutschlandfunk Kultur ist natürlich dabei, wir vom Gespräch auch. Und zu Gast ist ein Mann, der jetzt schon 2 Auftritte von Ehrengästen hier organisiert hat. Einmal Island im Jahr 2011, in diesem Jahr den von Norwegen. Zu Gast ist Haldor Gudmundsson, Verleger aus Island, Autor, Biograf, Kulturvermittler. Ich habe kurz erwähnt den Titel eines Ihrer Bücher, Wir sind alle Isländer. Das Buch erschien vor 10 Jahren, also kurz nachdem die Finanzkrise in Island eingeschlagen war. Und Sie erzählen also diese Geschichte von diesem sagenhaften Reichtum einer kleinen Insel und von diesem großen Crash, Sie haben es vorhin gesagt, innerhalb von 3 Tagen, wie ein Tsunami, ein Unsichtbarer fegte der über das Land. Und es werden auch 10 Isländerinnen und Isländer porträtiert, die von der Krise betroffen waren damals. Was wollten Sie mit diesem Buch erreichen? Der Titel scheint dann ja auf eine Fährte zu führen. Ja, Wir sind alle Isländer.
Ich habe versucht, mir selber, in erster Reihe meinen ausländischen Freunden, aber dann eigentlich mir selber zu erklären, was ist passiert. Wenn Sie damals sind, 2007, 2008, dann denken die Isländer, sie sind das reichste Volk der Welt und sie glauben auch, sie seien so klug in finanziellen Sachen, sie seien solche Bankleute, sie könnten das, hätten das alles in ihrer Macht. Das war sozusagen das, was die isländischen Finanzleute und Bankiers sich damals gedacht haben. Dann geht das alles in 3 Tagen vollkommen verloren. Und die Banken sind verschwunden und noch immer ist der Konkurs der 3 großen isländischen Banken der 3rdgrößte Konkurs der Weltgeschichte. Das muss man sich vorstellen mit einem Land von 300.000 Einwohnern. Dann kam die Frage von meinem deutschen Verlag, dem BTB-Verlag, der auch das Laxness-Buch und andere Sachen gemacht hatte. Dann haben sie gesagt, ja endlich spricht jetzt die ganze Welt über Island, jetzt schreib uns doch ein Buch darüber.
Und schöner Anlass, dass die ganze Welt über Island spricht.
Ja, wir waren der Kanarienvogel in der Mine. Wir waren sozusagen das Land, das sich alle angeguckt haben. Was passiert jetzt? Also die Finanzkrise war international, aber sie hat Island am schnellsten getroffen und in den kleinsten Zeitraum. Und alle haben sich gedacht, was ist jetzt? Wie entwickelt sich das? Und alle haben deswegen Island sehr genau verfolgt. Sie wissen noch, es gab große Demonstrationen, die Regierung musste zurücktreten. Also es war wirklich politisch auch sehr viel los. Und dann, als ich diese Anfrage bekam, und wir waren ja unterwegs als Gastland auch schon, dann denke ich, ich schulde sozusagen meinen deutschen Freunden das, den Versuch zu erklären, was passiert ist und auch zu beschreiben, und das war die Idee dieser 10 Kurzbiografien, wie geht man damit um? Was tut man jetzt selber, wenn man plötzlich sein Haus verliert und eigentlich aus einer ganz tollen finanziellen Sicherheit kommt und es geht dann verloren? Was versucht man? Wo geht man hin? Und das war sozusagen der andere Teil des Buches.
Wie sieht es denn heute aus, 10 Jahre nach der Krise? Ist von ihr noch was zu spüren in Island?
Kaum was. Also abgesehen davon, dass sie nicht direkt in eine Bank hier gehen können, um isländische Kronen zu kaufen. Also dass es noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Währung gibt. Dann hat sich das Land ganz erholt und schon 2012 gab es wieder Wirtschaftswachstum.
Eine Finanzkrise oder eine ökonomische Krise hat ja auch immer emotionale Folgen, also Armut macht ja verletzlich und wer arbeitslos ist, dessen Selbstwertgefühl leidet. In ihren Porträts wird auch deutlich, besonders in Island damals, das kannte man nicht, Arbeitslosigkeit. Was hat denn Ihrer Ansicht nach den Isländern geholfen, die Krise zu bestehen?
Ein Teil davon war sicher eine starke Flexibilität und ein Mut, sich irgendwie auf neue Sachen hinzuzubewegen, denn Man muss ja bedenken, die Entwicklung im 20. Jahrhundert war unglaublich schnell. Wenn Sie Reykjavik im Jahr 1900 besucht hätten, dann haben dort 6000 Leute gewohnt. Es gab keine Industrie. Es war ein klitzekleines Dorf im hohen Norden. Und dann wird es sehr schnell ein reiches Land. Das hat den Nachteil, dass die Leute par Definition neureich sind und dann sich auch so benommen haben teilweise. Aber den Vorteil, dass man viele Bewegungen durchgegangen ist, dass man sehr viele, eine große Entwicklung schon vor sich gesehen hat und deswegen nicht unbedingt alles fallen lässt, wenn die Sachen jetzt wirklich schwierig werden, sondern denkt, okay, damit müssen wir dann irgendwie umgehen. Und diese Flexibilität wurde dann zum Vorteil sozusagen, anstatt dessen, dass man eine 300 Jahre alte urbane Tradition gehabt hätte oder einen ganz anderen Ausgangspunkt.
Glauben Sie, dass Kultur auch helfen kann?
Das ist ja die Hoffnung von uns allen, dass Literatur und Kultur helfen kann. Am Ende werden wir es wahrscheinlich nie wissen, aber wir müssen davon ausgehen. Wir müssen irgendwie immer davon ausgehen, dass Literatur einen klüger machen kann und dass man auch mit Literatur anderen Leuten was schenken kann, was bleibend für sie ist.
Ja, apropos bleibend. Wie gesagt, Sie haben 2011 hier den Auftritt von Island als Ehrengast auf der Buchmesse in Frankfurt organisiert. Ein Auftritt, der ja von allen als ein Riesenerfolg gewertet worden ist, dank Ihrer Arbeit vor allem auch. Was ist denn davon geblieben heute, 8 Jahre später? Das ist ja so ein bisschen so die Frage mit den Olympischen Spielen. Was bleibt?
Genau. Das Wichtigste aus meiner Ansicht, das ist die Literatur und ob die jetzt vermittelt wird durch diesen Auftritt. Und wir haben ein einfaches Kriterium. Man nimmt so ungefähr die Zeit 3 Jahre vor dem Gastlandauftritt und vergleicht sie mit 3 Jahren nach dem Gastlandauftritt und fragt sich, wie viele Übersetzungen kommen jetzt international? Also wie viel wird die isländische Literatur wahrgenommen im internationalen Verlagswesen? Und das kann man ja messen sozusagen, das ist qualitativ ansehbar. Und wir haben gesehen, dass Übersetzungen aus dem Isländischen in andere Sprachen, jetzt rede ich nicht nur vom Deutschen, sich permanent verdoppelt haben. Das heißt, es waren vielleicht 40, 50 Bücher im Jahr, im Jahr 2006, 2007. 2014 waren es 90 und sind jetzt bleibend 90 bis 100 geworden. Das heißt, in dem Sinne hat der Auftritt auch was Bleibendes gebracht.
Die Buchmesse in Frankfurt dauert noch bis Sonntag und der Leiter des Programms des Ehrengastes Norwegen, Hallo Gudmundsson, hat bis dahin ja noch alle Hände voll zu tun. Herr Gudmundsson, was machen Sie dann am Montag?
Da müssen wir den Pavillon verschenken an die deutschen Buchhandlungen.
Und dann, was wird Ihre neue Aufgabe dann sein, nachdem Sie dann die Buchmesse abgewickelt haben?
Mein Traum ist natürlich immer, dass ich mir dann die Zeit nehme, mehr zu schreiben. Aber vielleicht übernehme ich dann ein Theater oder mache irgendwas, was ich nicht geplant habe. Man soll diese Sachen nicht zu sehr planen.
Sie haben ja vorhin gesagt, ein Freund hat zu Ihnen gesagt, Sie wären Spezialist im Leben eines anderen. Wie wäre es denn mal, wenn Sie Spezialist für Ihr eigenes Leben werden und Ihre eigene Biografie, eine Autobiografie schrieben?
Das werde ich, glaube ich, nicht in absehbarer Zeit machen. Das Schlimme daran, wenn man Biografien über so spannende Leute schreibt, wie diese Autoren, die ich schon nannte, oder die Marianne Kowalew, die hier in Frankfurt jahrzehntelang Wirtin war und unter dem Namen Namutschka war, dann leider findet man sein eigenes Leben nicht ganz so interessant wie deren, über die man geschrieben hat.
Durch und durch bescheiden, Haldo Gudmundsson. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Danke für Ihren Besuch.
Danke Ihnen auch.